Ich möchte Ihnen sozusagen zur Interaktion Schmerz-Psyche so vier Punkte und dann die Zusammenfassung geben, weil ich auch denke, dass Zusammenfassung, Wiederholung auch immer wieder Lernen bedeutet. Also möchte anfangen, nozizeptiver und emotionaler Schmerzanteil. Subjektiv kennen wir einen Schmerz, aber es gibt eben den emotionalen und den nozizeptiven Schmerzanteil. Dann möchte ich akuten und chronischen Schmerz unterscheiden. Leider haben die ein Wort gemeinsam und werden daher oft verwechselt, nämlich Schmerz, sind aber zwei komplett verschiedene Dinge. Akuter und chronischer Schmerz ist ganz wesentlich zu unterscheiden. Dann die Frage Schmerzgedächtnis ist schon gefallen. Keiner weiß es genau, was ist denn das eigentlich, das Schmerzgedächtnis. Man konnte es nicht in die klassischen Gedächtnisformen bisher einbinden. Und der Wolfgang hat es uns ja schon gesagt, also so ein bisschen wie motorisches Lernen, aber ganz nur motorisches Lernen ist es auch nicht, weil es jeder weiß, dass Schmerz nicht nur was Motorisches ist. Aber ich glaube, er hat super erklärt. Ich werde mich dann auf das Lernen konzentrieren, weil ich weiß genauso wenig, was denn eigentlich Schmerzgedächtnis ist. Wichtige psychische Faktoren bei Schmerz möchte ich Ihnen dann auch noch anführen und es dann eben zusammenfassen. Ja, nozizeptiver und emotionaler Schmerzanteil. Ich bringe immer diese zwei Bilder, um es ein bisschen zu zeigen. Beim ersten Bild sehen Sie einen Jungen aufschreien, der gerade sieht, wie der Veterinär dem Hund eine Spritze gibt. Das ist sozusagen psychogener Schmerz, wie das so schön heißt. Also da haben wir keine direkte Verbindung, der Veterinär sticht nicht daneben, das kann ich Ihnen versichern, sondern das ist empathischer Schmerz, das steht natürlich für den emotionalen Schmerzanteil. Also hier fühlt sich dieser kleine Junge ein, hat vielleicht auch Erinnerungen an eigene Impfungen und schreit quasi mit auf. Dem Hund beeindruckt offensichtlich diese Spritze nicht ganz so. Das ist vielleicht sein erstes Mal, dass er eine Spritze kriegt. Der hat noch keine Vorerfahrungen und da sind wir schon ein bisschen auch im Lernen drinnen. Schmerz hat auch viel mit Vorerfahrung zu tun, mit Lernen und dem, was ich dann erwarte, das kommt. Und dann sehen Sie dieses Schmerzmännchen von Descartes. Der hat da hier sozusagen ein Männchen aufgezeichnet. Wir haben dieses Männchen schon so ähnlich heute gesehen beim nozizeptiven Schmerz und der ist hier wirklich gut dargestellt, nicht? Also das Bein, der Fuß, der da dem Feuer zu nahe ist, wird sozusagen, wenn sich brennt, der Schmerz, nicht nur thermisch, sondern eben, wenn es zu einer Zerstörung von Zellen kommt, dann wird eben dieser Schmerzreiz weitergeleitet und wie man sich das so vor 300 Jahren vorgestellt hat, gibt es da ein paar Knoten. Das ist anatomisch jetzt nicht so ganz richtig, wie es da ist, aber es ist das Wesentliche, es gibt Schaltstellen und an diesen Schaltstellen kann sozusagen der Schmerz auch moduliert werden. Sie kennen vielleicht die Gate-Control-Theorie, wo absteigende Bahnen sozusagen das Schmerztor schließen oder öffnen können. Und da könnte man sagen, also die Noduli, die Sie hier sehen, nicht ganz anatomisch richtig, aber schon von der Idee her, da kann man modulieren. Und dann geht es eben bis ins Hirn und dort läutet das Schmerzglöckchen. Nicht? Also so war die Idee und wenn Sie schauen, das ist ein rein nozizeptiver Schmerz und ich weiß nicht, ob es der Zeichner beabsichtigt hat, er hat hier ein Gesicht gezeichnet, das passt eigentlich gar nicht zum Schmerz. Nicht? Also der Psychiater würde sagen, das ist Paratym. Nicht? Also da ist der Affekt eindeutig daneben, wer lächelt, wenn er sich seinen Fuß bricht. Nicht? Und da sehen Sie, da ist wirklich der emotionale Anteil des Schmerzes ausgeklammert. Also dieses Modell ist wirklich ein gutes Modell des nozizeptiven Schmerzes. Es zeigt einfach einen Teil des Schmerzsystems nicht? Also der sensible, sensorische Anteil des Schmerzes. Aber das ist sozusagen nur die Hälfte, beziehungsweise wir wissen es gar nicht genau, nicht? Also wie viel Schmerz ist der nozizeptive Anteil, wie viel ist sozusagen der emotionale Schmerzanteil? Wissen wir meistens nicht. Also wenn wir uns mit dem Hammer auf den Finger hauen, könnte man sagen, ah, jetzt habe ich ein paar Zellen gequetscht. Das wäre nozizeptiv. Wenn Sie mit emotional ergriffen sind, Sie sich vielleicht ärgern, Wut haben, Angst, je nachdem wie der Daumen auch ausschaut, dann wissen Sie, das ist ja emotionaler Schmerzanteil. Nicht? Und können Sie sagen, 65% ist nozizeptiv, 65 nozizeptiv, 35 emotional oder ist es vielleicht ein bisschen anders verschoben? Wir haben ein Gesamterlebnis, Schmerz. Schmerz ist ein Gesamterlebnis. Nicht, es gibt nicht den unechten oder echten Schmerz, aber wie es so oft ist, wird der emotionale Anteil des Schmerzes sozusagen als unecht und eingebildet abgetan. Das hängt auch ein bisschen mit unserer Methode zusammen. Nicht, also, wenn man Schmerzen hat in Mitteleuropa, ist der Schmerz eher ein Konzept, das mehr an der nozizeptiven Seite, seit Descartes, nicht 300 Jahre, haben sich in die Bevölkerung eingegraben, die haben das gelernt, eher der nozizeptive Schmerz wird präsentiert. Der emotionale Anteil des Schmerzes, der wird eher unterdrückt. Man möchte ja den Arzt nicht sozusagen zu sehr kompromittieren, dass der dann verwirrt ist und dann nicht mehr so gut helfen kann. Nicht? Also darum zeigt man eher seinen nozizeptiven Schmerz. Und wir haben auch oft gelernt, dass wenn Patienten kommen, die eher die emotionale Schmerzseite zeigen, weil wir ganz ein anderes Schmerzmodell haben, dass wir sozusagen das dann als unecht und übertrieben empfinden. Daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, einmal auch zu schauen, ist mein Schmerzmodell das gleiche Schmerzmodell des Patienten? Und ich kann Ihnen sagen, in dieser multikulturellen Gesellschaft geht das überhaupt nicht, dass das das gleiche ist. Das heißt, Sie müssen sich anschauen, wo liegt mein Schmerzmodell? Ist es eher mehr dem Nozizeptiven zugewandt und ich versuche, das Emotionelle auszuklammern? Das ist beim akuten Schmerz super. Weil beim akuten Schmerz, das soll ja ein Reparaturmodell vonstatten gehen, nicht? Also das soll sozusagen idealerweise, wenn man sozusagen die Bandscheibe findet, die den Nerv quetscht, eine Operation stattfinden und da zu viel jetzt emotional zu machen, das könnte den Chirurgen sozusagen stören, weil wenn er am besten kann er sicher operieren, wenn er jetzt nicht zu viel mit ergriffen ist, sondern er muss sich auch distanzieren können. Wenn aber ein chronischer Schmerz ist, dann ist sicherlich der emotionale Schmerzanteil im Vordergrund. Und wenn man den dann ausblendet, dann hat man den Nachteil, dass man den wichtigsten Teil ausgeblendet hat. Das heißt also, wenn Sie chronischen Schmerz haben und es wird aus Grund von Überlegungen des Patienten der emotionale Schmerzanteil ausgeblendet, der wird Ihnen gar nicht gezeigt, weil er könnte, denkt ja, der Doktor denkt am besten, wenn er nicht emotional sich da verwirren lässt, dann müssen Sie extra danach fragen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass Sie eben dann schauen, chronischer Schmerz ohne emotionalen Anteil, das habe ich noch nie gesehen und ich glaube auch nicht, denn der Leidensprozess ist stärker oft als beim akuten Schmerz, wo man ja das Gefühl hat, der Experte wird mir helfen und wir sind ja mit sehr tollen Wirksamkeiten beim akuten Schmerz da. Beim chronischen schaut es ganz anders aus. Ja, also um das zu unterscheiden, was ist ein chronischer und akuter Schmerz? Die Psychiatrie sagt, ab 6 Monaten wird es auf jeden Fall chronisch. Wir haben schon die 6 Wochen gehört, da beginnt es chronisch zu werden. Also der akute und subakute Schmerz, kann man sagen, bis 6 Wochen. Es kann jetzt ein Schmerz sein, der durchgehend ist oder an den meisten Tagen immer wieder auftritt und ganz ähnlich ist. Das heißt, das ist einmal eine sehr wichtige Unterscheidung. Also ein Patient, der länger als 6 Monate einen ähnlichen Schmerz hat, der ist auf jeden Fall chronisch. Wichtig wäre es ja, die Chronifizierung zu verhindern und daher auch diese wichtige 6-Wochen-Marke, denn da beginnt der Chronifizierungsprozess und da kann man noch Chronifizierung verhindern. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Ursache beim akuten Schmerz ist meist sehr umschrieben, nicht mehr fährt Ski, bricht sich das Bein und das Bein schmerzt. Da hat man eine ganz klare Beziehung, eine Verletzung, eine Entzündung und es ist auch gar nicht notwendig, ins Gipszimmer regelmäßig einen Psychologen zu setzen. Hier kann man durchaus einfach das Bein einrichten, eingipsen und sozusagen eine Profession kann das ganz alleine behandeln. Das ist auf jeden Fall ganz was Wichtiges. Aber beim chronischen Schmerz, da haben wir schon gehört, da hat einer alleine verloren, denn er braucht das ganze Umfeld. Ich verweise hier auf meinen Vorredner, der das ja ganz klar und gut gezeigt hat. Behandlungsziele, wir haben es heute auch schon oft gehört, beim akuten Schmerz sollte es die Schmerzfreiheit sein, nicht? Wenn der Zahnarzt das Loch sozusagen aufbohrt, die Pulpa entlastet, dann ist meist der Zahnschmerz weg. Das heißt also, akuter Schmerz gut geheilt, nicht? Aber ein chronischer Schmerz, da können wir bohren und bohren, was wir wollen. Der emotionale Anteil lässt sich nicht herausschneiden, nicht? Also da gibt es keine chirurgische Methode, dass man Emotion herausschneidet. Das würde dem Menschen zu stark schaden, wenn man sozusagen große Teile des Hirns sozusagen extrahiert. Das würde zu mehr Schaden führen als Nutzen. Das heißt, also hier sind die Behandlungsziele Lebensqualität und eine Schmerzlinderung, die natürlich vom Patienten auch erwartet wird, aber das Zentrum ändert sich sicher die Lebensqualität. Und die Funktion haben wir heute auch schon gehört, der akute Schmerz ist ein Warnsignal, das mir hilft, sozusagen mich nicht weiter zu schädigen. Nicht, wenn ich in einen Nagel trete und den dann in der Fußsohle drinnen habe, sollte ich nach Möglichkeit nicht mehr draufsteigen. Das wäre ganz sinnvoll und wenn es weh tut, hemmt der Schmerz sozusagen meine Motorik und ich werde wahrscheinlich nicht so leicht draufstehen, außer ich habe ein dysfunktionales Schema, ich muss durchhalten. Und Sie werden später noch sehen, durchhalten kann Schmerz chronifizieren, genauso wie Vermeidung. Und Behandlung ist eben multidisziplinär und beim akuten Schmerz genügt oft eine Disziplin, die das dann gut bewerkstelligt. Ja, jetzt kommen wir zum Schmerzgedächtnis. Da hat es ja heute schon eine Frage gegeben. Und ich muss sagen, Schmerzgedächtnis war mal so ein Terminus. Ich weiß gar nicht, wer den als erstes verwendet hat, aber den gibt es so seit etwa 20 Jahren in unserem Bewusstsein. Und Gedächtnis heißt, ich habe vorher lernen müssen, um ein Gedächtnis zu haben. Nicht? Also die klassische Gedächtniseinteilung, wenn man da schaut, ist es schwer jetzt einmal zuzuordnen, weil es auch kein umschriebener Bereich ist, sondern das hat einmal ursprünglich einfach ausgesagt, es muss nicht immer nur eine Zellschädigung sein beim chronischen Schmerz, sondern es kann zum Beispiel initial eine Zellschädigung sein, das heilt aus und trotzdem tut es mir dann dort noch weh. Nicht? Und da hat man einfach gesagt, aha, der hat sozusagen sich den Schmerz gemerkt und das ist das Schmerzgedächtnis. Schauen wir mal zum Lernen. Nicht? Und da gibt es mehrere Modelle. Die einfachste Form des Lernens, das wissen Sie vielleicht, ist die Habituierung. Dann gibt es auch noch sehr einfache Formen des Lernens, das Operante und das Respondente Lernen. Man könnte auch sagen, Respondent ist die klassische Konditionierung und Operantes Lernen wäre eben sozusagen das Pavlovsche Lernen, dann kognitiv-behaviorale Modelle, wo die Gedanken auch mit einbezogen werden. Das andere ist mehr oder weniger sozusagen auf einer unbewussten Ebene. Beim Kognitiven kommt eben auch sozusagen das bewusste Denken dazu. Und dann gibt es eben Modelle, wo psychologische Faktoren und auch biologische Faktoren sozusagen verbunden sind. Habituierung als Chronifizierungsfaktor. Da gibt es eine Studie, die noch relativ rezent ist, also 2015 publiziert von Bossen und Mitarbeitern. Und die haben an so einem EEG-Paradigma sozusagen chronische Kreuzschmerzpatienten untersucht und haben gefunden, dass die Habituierung bei denen, die einen chronischen Kreuzschmerz haben, anders ist als bei den gesunden Kontrollen. Also die haben ein anderes Lernen unter Umständen. Und das ist heute ja schon mehrmals Diskussion gewesen. Es ist nicht immer die Schmerzart, sondern das bringt unter Umständen der Patient als Risikofaktor schon mit. Nicht? Also da gibt es Unterschiede. Nicht? Das ist jetzt einmal eine Studie. Ich glaube, da wird noch viel folgen, bis uns einmal klarer ist, nicht? Also warum lernt der eine den Schmerz und der andere nicht? Nicht? Das wissen wir noch nicht, aber was einmal bewiesen ist, dass Kreuzschmerzpatienten anders lernen als Gesunde bei der Habituierung. Habituierung ist ein sehr einfacher Prozess, wo entweder Synapsen sozusagen aktiver werden, dass praktisch nur ein kleinerer Reiz auf die nächste sozusagen dann schon einen ganz eindeutigen Input gibt. Das heißt, es ist rein mit wenigen Synapsen zu klären. Oft braucht man noch ein, zwei Interneurone dazu, um das ganze Modell zu verstehen. Aber im Wesentlichen sind es sozusagen einzelne Synapsen, die quasi effektiver sind, wo sozusagen der Calciumstrom sozusagen einfach größer ist an der Präsynapse, wenn Sie so wollen, wo einfach das System effektiver wird. Also das wäre eine Möglichkeit, wie wir sozusagen im zentralen Nervensystem zum Beispiel auch auf der Rückenmarksebene lernen, wo es uns noch gar nicht bewusst ist, dass wir das tun. Dann gibt es das operante Lernen, das ist sozusagen Abhängigkeit des Schmerzes von seinen Konsequenzen. Da kennen wir die positive und die negative Verstärkung und die Löschung von gesundheitsbezogenem Verhalten. Und da gibt es schon seit den 70er Jahren Überlegungen dazu, also die Pain Games, das ist auch sozusagen auf einer sozialen Ebene mit Vermeidungsverhalten zum Beispiel, nicht, dass Partner dann, ah du Armer, nicht, also schone dich, bleib auf keinen Fall aktiv, bleib im Bett liegen. Das wäre so ein Pain Game, das manche gutmeinenden Angehörige mit Schmerzpatienten spielen und umgekehrt. Spielen ist hier als sozialer Begriff und nicht despektierlich gemeint, wo zum Beispiel eben Aktivierung verhindert wird. Man meint, es gut zu tun, nicht den zu schonen, aber tatsächlich ist die Chronifizierungsgefahr eben gegeben. Auch abnormal Illness Behavior, auch so kurz vor den 60er Jahren, da fehlt der Neuner zwischen 1 und 6. Ja, hier habe ich ein Angstvermeidungsmodell und hier könnte ich zum Beispiel eine Verletzung, nicht? Also es könnte sein, dass ich in Wien mit dem Auto fahre und dann gerade noch bei Gelb bremse und schon ist der hinter mir in meinem Auto drinnen, mich hat es vor und zurück und ich habe ein Peitschenschlag-Syndrom, nicht? Ich mache momentan eine Schmerzerfahrung, habe aber keine Angst und konfrontiere mich mit meiner Welt wieder und es kann gut ausheilen. Nicht? Dann kann ich aber auch eine Schmerzerfahrung machen und das katastrophisieren. Nicht? Vielleicht habe ich mir einen Wirbel gebrochen. Zur Sicherheit kriegt man dann so eine leichte Halskrause, nicht? Das kennen Sie. Also als magisches Ding, das kann nie einen Wirbel zusammenhalten, das wissen wir alle, aber es ist etabliert, nicht? Sie kennen das, es ist wahrscheinlich ein magisches Ritual, würde ich als Psychiater interpretieren. Da fühlt man sich dann kurzfristig ein bisschen sicherer, nicht? Man denkt, aha, jetzt habe ich da Stütze, auch wenn es nur so ein Schaumgummi ist, nicht? Aber diesen Schaumgummi, der hält unter Umständen meine Angst. Es gibt manche, die sagen, aha, der Schaumgummi, mir tut nichts weh, nach drei Tagen gebe ich ihn weg. dann habe ich auch eine Heilungschance. Wenn ich aber jetzt mir denke, na, irgendwie haben sie mir das gegeben, es kommt mir aber nicht ganz vertrauenswürdig vor, nicht? Also manche haben Physik gelernt und sich gedacht, das hält ja mein Hals gar nicht stabil, wenn ich da eine Fraktur hätte, sie haben zwar ein Röntgen gemacht, nicht? Aber wenn ich da eine Fraktur hätte, dann müsste ich was viel Festeres kriegen und vielleicht wäre auch ein kurzer Aufenthalt nicht schlecht gewesen, dass ich stabilisiert wäre. Ne? Ich beginne hypervigilant zu werden und lese dann in täglich nichts. Nicht? Also Sie kennen diese Gratiszeitungen, Arzt übersah Fraktur in Röntgen, nicht? Und sei der Querschnitt gelähmt. Ja? Das ist durchaus realistisch, dass Sie sowas lesen können, wenn Sie mit der U-Bahn fahren, weil das Auto ist jetzt kaputt. Ne? Das muss ein paar Wochen drinnen sein. Nicht? Dann haben Sie eben so bedrohliche Krankheitsinformationen gekriegt. Nicht? Und plötzlich nur in Röntgen, kein MR. Nicht? Und Sie werden schauen, dass Sie möglichst rasch ein MR kriegen. Und im MR findet man dann auch nichts. Nicht? Aber das Katastrophisieren, die Angst wird immer größer, weil Sie lesen weiter noch das täglich nichts. Und Sie kommen und machen zur Sicherheit Inaktivität. Wer will schon seinen Wirbel brechen? Nicht? Auch wenn das Gesundheitssystem noch ihn nicht ernst nimmt. Der fühlt sich oft nicht ernst genommen. Und kommen in so einen Teufelskreis hinein, wo über Angst und Vermeidung, da geht es sozusagen sowohl um die Angstvermeidung, aber auch um die Bewegungsvermeidung, ein Teufelskreis entsteht, wo dann chronischer Schmerz entsteht. Ja? Und das sind natürlich Gefahren, denen jeder von uns ausgesetzt ist und dann gibt es eben auch das chronische Peitschenschlag-Syndrom. Nicht? Also der ist nicht mit 100 draufgefahren, sondern auch mit 50 oder ein bisschen niedriger. Nicht? Es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich ein Peitschenschlag-Syndrom kriege auf der freien Landstraße. Nicht? Das muss man natürlich sagen. Aber ganz wichtig sind diese Lernphänomene. Ich lerne, die Information einzubauen. Ich lerne, mehr drauf zu schauen. Und dabei gibt es natürlich auch unbewusste Sachen, die auch ablaufen können, wie das klassische Konditionieren, dass der akute Schmerz mit bestimmten physiologischen, zum Beispiel jetzt Angst, und es wird gekoppelt. Klassisches Konditionieren oder eben einen akuten Schmerz mit einer negativen Affektivität. Und sobald die Angst wieder kommt oder die negative Affektivität, wird auch der Schmerz mit hochgefahren. Nicht? Das ist ein klassisches Konditionieren, das kann jeder von uns lernen, da muss er gar nichts dazu tun, das sind automatische Lernvorgänge, die wir haben. Und wenn man das Pech hat, eine Depression zu haben und dann zum Zahnarzt zu gehen, dann ist die Gefahr größer, dass man einen chronischen Schmerz kriegt, als ohne Depression. Obwohl der Zahnarzt von der Intervention im Prinzip das Gleiche gemacht hat. Ja, da braucht es eben sozusagen eben die Depression, dass das leichter chronifiziert. Darum wäre es auch wichtig, dass sozusagen der Zahnarzt weiß, hat er jetzt eine Depression oder nicht, weil das ist einer der entscheidendsten Faktoren. Angstvermeidungsmodell habe ich Ihnen schon gezeigt, also es gilt auch für das klassische Konditionieren. Diathese, Stressmodelle. Stress führt zu Muskelanspannung, führt zu negativer Affektlage. Und das, die negative Affektlage, die Muskelanspannung können sich aufschaukeln und dann auch Schmerz sozusagen in ihren Teufelskreis mit einbeziehen. Und wenn der Stress wegfällt, dann kann trotzdem noch dieser Teufelskreis zwischen Affektivität, Muskelanspannung und Schmerz weiter bestehen. Nicht? Also die sozusagen gegenseitig dann eine Verstärkung. Das können Sie über klassisches Konditionieren, operantes Konditionieren machen. Das ist eben unterschiedlich. Und Sie sehen hier klassische und operante, hier in diesem Beispiel mit dem Heben, kann parallel ablaufen. Nicht? Also dass hier sozusagen Belastung, Vermeidungsverhalten und dadurch wird dann Angst abgebaut, wird Spannung abgebaut und der verlernt Gesundheitsverhalten. Nicht? Der bewegt sich dann vielleicht irgendwie ganz schonend, aber eben dysfunktional. Und es kann auch sein bei Belastung, dass eben über die Sympathikusaktivierung mit der Angstaktivierung auch eine Muskelanspannung folgt und das ein klassisches Konditionieren ist. Das heißt, es laufen viele Lernvorgänge parallel ab. Wir wissen aber noch nicht ganz eindeutig, bei welchen Dingen. Wir wissen es, dass es bei der Fibromyalgie zu solchen Lernvorgängen gibt, beim chronischen Peitschenschlag-Syndrom, bei der sozusagen vielen chronischen Spannungskopfschmerz wurde zum Beispiel schon erwähnt, dass also hier dysfunktionale kognitive Schemata mit dysfunktionaler Muskelanspannung eben in solche Teufelskreisläufe eingehen. Und das kann man natürlich dann Schmerzgedächtnis besprechen. Aber Sie sehen, das sind jetzt schon einige Lernvorgänge und wir wissen es nicht ganz exakt, bei welcher Lernvorgang vonstatten kommt. Dann kann ich noch Kognitionen einfügen, nicht, dass ich also dysfunktionale Kognitionen, Indianer kennt keinen Schmerz, nicht, also ein starker Mensch darf keinen Schmerz haben und dadurch ein Verhalten angetrieben wird, das sozusagen durchhalten, ja, durchhalten und das kann eben auch dann chronifizieren. Es kann aber genau das Gegenteil sein, ich habe Schmerzen, bei Schmerzen muss ich mich hinlegen, darf mich nicht möglichst bewegen und Sie haben es heute schon gehört, beim chronischen Rückenschmerz weiß man eben genau, dass dieses Vermeidungsverhalten auch ein ganz wichtiger Chronifizierungsfaktor ist und eben dann zu Hilflosigkeit führt und erlernte Hilflosigkeit führt zur Depression. Das wissen wir auch schon relativ lange, nicht? Also wenn man quasi sich hilflos fühlt, ist der Sprung zur Depression nur ganz gering. Und diese Stressmodelle, die eben auch Stress und die Verarbeitung des Stresses, ich kann eben den Stress nicht bewältigen, ich bin so schwach oder ich bin so stark, ich kann jeden Stress bewältigen. Beide Sachen können eben chronifizieren und ich habe Ihnen da ein Modell mitgebracht, nicht akuter Schmerz, der wird katastrophisiert und es kann eben ein Vermeidungsverhalten auslösen und das zu Immobilität führen, das sekundär noch zu einer Dekonditionierung der Muskulatur führt. Also es ist wahrscheinlich auch etwas, was wir beim CAPS auch haben. Nicht? Das ist nicht ganz verstanden, aber es ist schon die Annahme, dass beim CAPS Lernvorgänge ganz ein wichtiger Faktor auch sind. Ich möchte nicht jetzt sagen nur, sondern auch. Ja? Und bei der Depression wissen wir, dass das Endorphinsystem auch eine Störung bekommt und das sozusagen weniger dämpfend auf den Schmerz wirkt. Also das innere Schmerzhemmsystem funktioniert nicht so gut. Nicht? Erinnerung, Zahnarzt und Chronifizierung. Wenn das Schmerzdämpfungssystem nicht funktioniert, würden wir hier nicht ohne Schmerzen rausgehen können, wenn das abgeschalten ist. Also da würde ein normaler Gang und Schmerzen, wir brauchen ständig das Schmerzdämpfungssystem. Das führt eben zu Chronifizierung, aber umgekehrt das Ignorieren und Bagatellisieren mit positiver Stimme, ah, der Schmerz, das wird ja gar nichts sein, da kann man drüber schauen, oder so mit einer soldatischen Haltung, ich muss das durchhalten, bin doch kein Schwächling. Beides kann eben zu einer muskulären Überaktivität führen und dann auch zu einer Schmerzchronifizierung. Nicht, jetzt werden Sie sagen, man soll sie nicht entspannen, man soll sie nicht sozusagen aktiv bleiben. Was bleibt denn da noch übrig? Da gibt es ja fast nichts mehr. Da gibt es das flexible Schmerzcoping. Man muss beides machen und zwar zur rechten Zeit. Den nozizeptiven Schmerzanteil, den muss man vermeiden. Nicht? Also Nagel im Fuß und man steigt immer drauf, keine Besserung. Nicht? Da ist überhaupt keine Besserung drin, da muss man vermeiden. Das ist ein Warnsignal, da muss ich den Nagel rausziehen. Wenn er immer noch wehtut, muss ich schauen, ob die Wundheilung in Ordnung war oder vielleicht noch Reste drinnen sind. Nicht? Wenn das alles nicht ist und ich steige nie mehr auf das Bein, dann atrophiert das. Ja? Das heißt also, da ist sozusagen es nicht sinnvoll, drauf zu schränken. Also nozizeptiver Schmerz, den müssen Sie vermeiden, aber wenn alles Medizinische gemacht ist, und es tut immer noch weh, dann kommt das Schmerzgedächtnis. Da hat sozusagen der Fuß gelernt, jede Information, die ihm kommt, als Schmerz zu empfinden. Wir nennen das dann Allodynie, nicht? Und am stärksten sehen wir das bei den neuropathischen Schmerzen, du hast das schon erwähnt, dass dann sogar die Bettdecke schmerzt, nicht? Die ja sonst keine Zellen erdrückt, wenn wir uns mit einer Bettdecke zudecken, sondern wo eben ein leichter Reiz schon als schwerer Schmerz sozusagen weitergeleitet wird. Den emotionalen Schmerzanteil, den müssen wir aber konfrontieren. Nicht? Wir wissen alle, wenn ich Angst sozusagen zum Verschwinden bringen will, muss ich mich konfrontieren. Das heißt, den emotionalen Schmerzanteil, da muss ich mich konfrontieren. Wenn ich Angst habe, dass ein Spaziergang schmerzen könnte beim Fibromyalgie-Patienten, der muss sich konfrontieren, der muss aktiv werden und das ist ganz wichtig. Ich muss herausfinden, was ist mein emotionaler Schmerzanteil, den muss ich konfrontieren und ich muss herausfinden, was ist sozusagen meine nozizeptive Grenze und die darf ich nicht überschreiten. Also flexibel. Und beim Rückenschmerz, haben Sie schon gehört, da gibt es verschiedene Schmerzanteile und das muss auch jeder Patient individuell mit Unterstützung von verschiedenen Disziplinen eben auch lernen, was ist mein emotionaler Anteil und wann überfordere ich mich und kommt sozusagen in den nozizeptiven Bereich. Und das muss man flexibel machen. Nicht, da muss der Schmerzpatient sein eigener Spezialist werden, weil nur er es wissen kann, wie viel Prozent, nicht ganz genau, aber tendenziell. Was ist mein emotionaler Anteil, was ist mein nozizeptiver sensorischer Anteil? Ja, das war das, was ich Ihnen zum Schmerzgedächtnis und Schmerzlernen sagen wollte. Und ich komme noch zu wichtigen psychischen Faktoren, die man beachten sollte, wenn hier ein Schmerzpatient kommt. Wichtig ist es, den Schmerz im Kreise von Haltungen und Überzeugungen zu sehen. Nicht? Also wenn man jetzt weiß, der hat eine Haltung, Schmerz, ich muss mich immer schonen oder Schmerz, ich muss ihn ignorieren, hat, dann habe ich schon die erste Information, das könnte einer sein, der chronifiziert, der das nicht flexibel macht, sozusagen den nozizeptiven Anteil vermeiden und den emotionalen sozusagen konfrontieren. Psychologische Stressfaktoren sind ganz wichtig. Das Krankheitsverhalten, wie geht jemand mit Schmerz um, wie wird reagiert auf sein Schmerzverhalten und dann einfach auch soziale Faktoren. Wir haben natürlich sozusagen alle Beruf und da gibt es natürlich Berufe, so wie der Arztberuf, der ja auch sehr viel Ego-Nahrung gibt, sage ich einmal, nicht? Der an ganz immer auch wie eine Berufung sozusagen auch oft über die eigene Schmerzgrenze auch gehen lässt, weil man eine Verantwortung spürt oder einfach auch nur aus finanziellen Gründen. Wichtig ist es also über die psychosoziale Beeinträchtigung, das haben wir auch schon heute gehört, die ICF, die International Classification of Functions, die ist parallel entwickelt worden zur ICD-10, die hier momentan noch als Diagnosen und wichtig wäre es natürlich, beide sozusagen zu kennen. Wo ist die Funktionsbeeinträchtigung? Gibt es da schon Arbeitslosigkeit? Wie schaut es sozusagen aus mit der finanziellen Absicherung? Diese Dinge, die sind ganz wichtig. Die sollte man als erstes wissen. Nicht? Also die Frage ist also ganz wichtig, wie lange sind Sie schon im Krankenstand? Gibt es schon sozusagen ein Pensionsverfahren? Gibt es ein Gerichtsverfahren, dass da schon ein Einspruch erhoben wurde? Wenn Sie das nicht wissen, dann haben Sie schon einmal verloren. Das müssen Sie wissen. Und das muss ja nicht heißen, dass der Patient jetzt keine Schmerzen hat, sondern man muss adäquat mit ihm umgehen. Und er muss das auch verstehen, dass das ganz wichtig ist. Also ich habe 5 Jahre die Psychosomatik am AKH geleitet und da haben wir dann auch immer gesehen, nicht? Also der Wunsch nach Pensionierung und der Wunsch nach Heilung sind Oberpläne, die auseinandergehen. Man kann nicht beides erreichen. Nicht? Wenn man geheilt ist, kriegt man keine Frühpension. Und da sind Oberpläne, da macht man dem Patienten immer mehr Stress, nicht? Weil er ein großes Angebot kriegt, kriegt er immer mehr Stress und wird nicht zufrieden sein mit einer, auch wenn sie multimodal ist, ist es etwas, was ihn zerreißt. Nicht? Das wird allen von uns so gehen, wenn Oberpläne auseinandergehen, dann kommt man nicht zur Deckung, kriegt innerlich immer mehr Stress und es führt nicht zur Heilung. Das heißt, also da ist es ganz klar, man muss wissen, in welcher Motivationslage der Patient ist, welche Oberpläne er hat und ob die sozusagen vereinbar sind.
Wir müssen jetzt zum Ende kommen.
Ja, ich bin schon fast am Ende. Die Punkte Depressivität, Ängstlichkeit, hypochondrische Ängste, Schlafstörung, Somatisierung, Traumatisierung, Substanzprobleme. Jeder dritte Schmerzpatient hat ein Substanzproblem. Wir haben es auch heute schon gehört, nicht, dass da verschiedene Substanzen, die auch Schmerzmittel sind, in Frage kommen. Sexuelle Funktionsstörungen sollten beim Patienten angesprochen werden. Auch Schmerztherapie kann sekundäre sexuelle Funktionsstörungen machen. Und ein ganz wichtiges Thema, insbesondere bei älteren Männern, ist eben die Suizidalität. Ältere kranke Männer haben dann einen Suizidexzess in höherem Lebensalter. Das heißt also, da ist es auch ganz wichtig, dass man das eben anspricht. Ja, und da danke ich. Zusammenfassung lasse ich aus und danke für die Aufmerksamkeit.